Der Überrest spielt im Buch Jesaja vor allem in der zweiten Hälfte eine große Rolle. Der Überrest, der in der Zukunft zu Gott umkehren wird, wenn die Masse des Volkes dem Antichristen dienen wird. Der zweite Sohn, der erwähnt wird, ist Mahashalal Shashbaz. Es eilt der Raub, bald kommt die Beute. Dieser Sohn hieß so, weil kurze Zeit später die Assyrer in das Nordreich eingefallen sind und dieses weggeführt haben. Aber bevor das geschah, hatte Jesaja seinen Sohn so genannt im Auftrag Gottes. Wir können etwas aus Jesaja 8, Vers 18. Da wird gesagt, siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und Wundern in Israel vor dem Herrn der Heerscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Wir sind zu Zeichen. Auch die Namen dieser beiden Söhne waren also zeichenhaft. Ja? Ein Überrest wird umkehren und eben der andere Sohn, der in seinem Namen das trägt, was kommen würde, dass der Assyrer kommen würde, um Israel, das Nordreich, als Beute wegzuführen. Dann wissen wir, dass das Buch Jesaja, das hätte ich eigentlich das letzte Mal schon machen sollen, hat er das nicht gemacht, ist eins der Bücher, wo die Bibelkritik sehr eingesetzt hat. Manchmal meint man ja, dass die Bibelkritik erst mit der Aufklärung angefangen hat und so seine richtige Ausprägung erst im 20. Jahrhundert bekam durch Bultmann und ähnliche Leute. Aber das ist nicht so. Schon im Mittelalter entstand erstmals die Vermutung, dass nicht alle 66 Kapitel von Jesaja stammen. Ende des 18. Jahrhunderts schon wurden die Kapitel 40 bis 46 einem Deutero-Jesaja, also einem zweiten Jesaja, zugeschrieben. In der Folge ging die Zerstückelung dieses Buches weiter. Die Kapitel 55 bis 56 soll ein Trizio, ein Jesaja Nummer 3, verfasst haben. Die Hauptgründe für diese Auffassungen, dass das Buch Jesaja erstens über einen großen Zeitraum entstanden ist und dass verschiedene Autoren daran beteiligt waren, sind, dass dieses Buch eben anders wie kleine Propheten sehr viele verschiedene Themenbereiche enthält. Natürlich, allein schon von der Länge her, werden viele Themenbereiche angesprochen, während kleinere Propheten sich oft auf einen Themenbereich beschränken. Und der angeblich ungleiche Stil in manchen Kapiteln. Vor allem aber die Erwähnung von Kores, die Geschichtsschreibung kennt ihn als Kyros. Er wird zweimal erwähnt in Jesaja 44, Vers 28 und in Kapitel 45, Vers 1. Und zwar 200 Jahre, bevor er geboren wurde. Hat Gott Jesaja beauftragt, von ihm zu schreiben, mit Namen. Aber das, wir werden noch sehen, das ist gar nichts Ungewöhnliches. Unterschiedliche Themen und unterschiedliche Schreibstile sind auch bei vielen weltlichen Autoren festzustellen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Und die Erwähnung von Kores ist nur eine von Hunderten von Beispielen göttlicher Vorhersage. Zum Beispiel die Erwähnung von dem König Josia geschieht etwa 300 Jahre, bevor er geboren wird. Also noch ein bisschen länger vorher. 300 Jahre bevor Josia auftritt, wird von ihm schon gesprochen in 1. Könige 13, Vers 2. In der Zeit von dem König Jerobeam und Rehabeam. Da ist es, dass von diesem Mann gesprochen wird, der den götzendienerischen Altar im Nordreich beseitigen würde. Besonderheiten des Buches Jesaja ist ein Name, nämlich der Heilige Israels. 26 Mal kommt dieser Name Gottes in diesem Buch vor. In dem ganzen anderen Teil des Alten Testamentes keine 7, 8 Mal nur. Aber 26 Mal bei Jesaja und jetzt sehr augenfällig, weil man immer spricht, also vor allem Jesaja 1 bis 39, ja gut, das könnte einer geschrieben haben. Aber ab Jesaja 40, das ist ein anderer. Dieser Name Gottes, der Heilige Israels, kommt genau in den beiden Teilen jeweils 13 Mal vor. Im ersten wie im zweiten Teil. Durchgängig, also durch das ganze Buch. Gott, der Heilige Israels. Ein anderes sehr wichtiges Wort, das entweder als Heil oder manchmal auch als Rettung übersetzt wird, auch dies ist ein Schlüsselwort dieses Buches. Und dann habe ich die Vorkommnisse da aufgeschrieben oder übernommen von Arendt. Heil, dass Gott die Quelle der Rettung ist. Gott deines Heils, Freude der Rettung, Mauern der Rettung, ewige Rettung, Tag der Rettung, Verkündiger der Rettung, Helm der Rettung, Kleider des Heils. Und dann zum Schluss in Jesaja 62, Rettung Jerusalems bzw. Zions. Immer wieder taucht dieses Wort Heil oder Rettung, je nachdem, es wird so oder so übersetzt, je nach Zusammenhang, in diesen Propheten auf. Und das ist, denke ich, war es vor allem, dass man gesagt hat, dass er der Evangelist ist unter den Propheten, weil in keinem anderen Propheten ist so viel von Heil oder Rettung die Rede wie bei Jesaja. Ja, dann ist es der Prophet, der wohl die meisten messianischen Prophezeiungen enthält. In Jesaja 47 und 48 lesen wir, dass der kommende Erlöser, früher hieß es Jehova, Jehova selbst ist. Von der Fleischwerdung des Erlösers lesen wir vor allem in dem ersten Teil des Buches des Jesaja drei Stellen, Kapitel 7, Kapitel 9, Kapitel 11, aber dann auch nochmal in Kapitel 48. Von seiner Erniedrigung lesen wir nur im zweiten Teil des Buches Jesaja, das wir heute behandeln, Kapitel 42, Kapitel 50 und das bekannte Kapitel 53. Von seiner Verwerfung haben wir auch drei Stellen. Von seinen Leiden, Kapitel 50, Kapitel 52, vor allem Kapitel 53, dort über viele Verse hinweg, das letzte Mal in Kapitel 63, Vers 9. Von seiner Herrlichkeit, ja, das sind die meisten Stellen. Noch mehr als von seinen Leiden, wobei, wenn wir natürlich jetzt Erniedrigung, Verwerfung und Leiden zusammennehmen, diese drei, dann sind das auch so viele Stellen. Etwa kann man dann sagen, gleich viel, diese drei hier, gleich viel, wie über seine Herrlichkeit die Rede ist. Ja, die Schrift spricht von seinen Leiden, und von seiner Herrlichkeit danach. Und dieser Prophet deutlich wie kein anderer und so häufig wie kein anderer. Einteilung des Buches des Jesaja, das hatten wir letztes Mal schon. Wir haben in den ersten 35 Kapiteln, die wir letztes Mal betrachtet haben, die äußere Geschichte Israels, also sein Verhältnis zu anderen Völkern, anfangs und wie dann später diese Völker Israel bedrängt haben, vor allem die Assyrer und dann aber auch, das ist, wird ja nur prophetisch gesagt, der Babylonier, der würde kommen. Dann hatten wir gesehen, das hatten wir schon betrachtet, diesen historischen Einschub, den wir auch in den Büchern der Könige und Chroniker finden, dieses Erlebnisse, die Hiskia und Jesaja gemeinsam hatten. Das war der zweite Teil, diese vier Kapitel 36 bis 39. Und heute beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit den Kapiteln 40 bis 66, wo wir die innere Geschichte Israels haben. Nicht so sehr seine Beziehung zu anderen Völkern, sondern mehr die Beziehung dieses Volkes zu ihrem Gott. Was sind die Hauptinhalte dieses Abschnitts Kapitel 40 bis 66? Es behandelt das Verhältnis des Volkes Gottes, nicht nur zu seinem Gott, sondern vor allem zu seinem Messias. Er endet dieser Abschnitt mit der Beschreibung der Herrschaft des Messias im tausendjährigen Reich. Entschuldigung, das R muss durch ein E ersetzt werden. In den Kapiteln 40 bis 48 wird die Errettung aus Babel, beachtet, Geschwister, das ist alles noch zukünftig. Ja? Zu Lebzeiten Jesajas war das Südreich noch gar nicht in babylonischer Gefangenschaft. Aber wir wissen, Jesaja hatte dem Hiskia, der den Abgesandten von Babel, all seinen Reichtum gezeigt hat. Da hat ihm Jesaja sagen müssen, das kommt alles weg. Dieser ganze Reichtum wird nach Babel geführt werden und ihr auch. Das war also alles Prophetie, sowohl, dass sie nach Babel kommen würden, als auch, dass sie aus Babel wieder errettet würden. Wir werden noch sehen, Babel ist, diese Stadt ist hauptsächlich durch Götzendienst gekennzeichnet. Und das ist ein großes Thema auch in den Kapiteln 40 bis 48, der Götzendienst, aber jetzt der Götzendienst Israels. Dann die Kapitel 49 bis 57, die wir vielleicht am besten kennen, aus dem Propheten Jesaja, diesen Abschnitt, beinhalten die Leiden und die Herrlichkeit des Messias, des Knechtes, des Herrn. Die Kapitel dann ab 58 bis 66, da spricht der Prophet, fasst der Prophet zusammen die Gedanken Gottes und seiner Wege mit seinem irdischen Volk. Das ist gleichsam ein Resümee, das natürlich basiert darauf, dass Christus gestorben ist, Sühnung getan hat. Kommen wir zu also drei Teile heute Abend auch, diesen großen Abschnitt 40 bis 66, jetzt 40 bis 48, die Errettung aus Babel und die Verurteilung der Götzen. In diesem Abschnitt 40 bis 48, dem ersten Teil des zweiten Hauptteiles, tritt der Messias noch relativ selten auf. Er ist der Zentralpunkt des zweiten Abschnittes, der Kapitel 49 bis 56. Es handelt sich in diesem Abschnitt um die große Frage zwischen dem Herrn, zwischen Jehova und den Götzen, die eine vorübergehende oder Lösung, eine erste Lösung, natürlich keine dauerhafte, aber eine erste Lösung gefunden haben, die hat dieses Problem gefunden, dadurch, dass Kores, den also Jesaja zweimal mit Namen nennt, Babel einnimmt. Unter Kores beginnt ja dann das Medo-Persische Reich und auch die Rückführung der Israeliten oder besser der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft. Die Gnade bringt dieses Ereignis, also der Eroberung Babels durch Kores, in Verbindung mit der Errettung Israels. Das wissen wir, Kores befahl ja dann, dass die Juden, oder erlaubte den Juden, ja befahl fast, dass sie zurückkehren mögen in ihr Land, in ihre Stadt und dass sie den Tempel aufbauen würden. Das hatte Gott ihm gezeigt. Josephus, der Geschichtsschreiber, sagt, dass Kores die Stelle aus Jesaja bekannt war und dass sie ihn so sehr beeindruckt hat, dass er also dass er das Volk zurückschickte, vielleicht auch durch diese Erwähnung seines Namens 200 Jahre vorher durch den Propheten Jesaja ihn dazu veranlasst hatte. Wenn auch der Überrest damaliger Tage also aus der Gefangenschaft zurückkehren darf. Es war ja eine dreistufige Rückkehr. Die größte Menge ging also mit Zerubabel und Jehoshua zurück. Sie bauten den Altar an ihrer Stelle wieder auf. Der zweite Rückführung geschah unter Esra. Und die dritte aber nur praktisch und bestehend aus Nehemia selbst, der dann auch noch zurückkehrte. Aber die große Masse kehrte zurück unter Zerubbabel und Jehoshua nach 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft. Aber für den gesetzlosen Israeliten gibt es keinen Frieden. Nun wollen wir uns den einzelnen Kapiteln ein bisschen zuwenden. In Kapitel 40 finden wir einen sehr zu Herzen gehenden Trost für das Volk. Zuerst die ersten Verse sprechen von Gottes Gnade, der Rest des Kapitels von der Größe Gottes. Und hier ein Vers, die ersten zwei Verse dieses Kapitels, wo dieser Trost besonders zum Ausdruck kommt, da ruft Jesaja aus oder schreibt Jesaja: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen hat für alle ihre Sünde. Noch einmal, wir müssen uns vorstellen, dass das Jesaja schreibt und dass das dann natürlich auch gelesen wird, bevor das Volk in die babylonische Gefangenschaft kommt. Ja. Ganz sicher, als sie dann zurückkehren durften, der Überrest, haben sie diesen Trost, der in diesem Vers lag verstanden 200 Jahre später. Aber dieser Vers redet natürlich auch noch in die Zukunft hinein. Wenn der Überrest zu Gott umkehrt, inmitten schwierigster Zeiten, tröstet, tröstet mein Volk. Ja, wie tröstet man? Das ist auch ganz praktisch. Man muss zum Herzen reden. Sonst kommt Trost nicht an. Wenn ich zum Intellekt rede, ist es kein Trost. Und dieses am Herzen des anderen anknüpfen, ja, das ist ja ein Wunsch auch, ich denke, für jeden, der hier vorne steht, ne? Dass wir die Herzen erreichen, der Geschwister oder auch der Ungläubigen, je nachdem, aber ich spreche jetzt mehr von Gläubigen, dass wir zum Herzen reden. Und das ist natürlich eine wunderbare Botschaft, die Mühsal ist vollendet. Ja. Es wird eine Zeit kommen, das ist natürlich am Ende der Drangsalzeit, dass Gott ihnen sagt, die Schuld ist abgetragen. Ja, dann haben wir in Kapitel 41 das Volk Israels selbst als Knecht des Herrn. Wir finden in den ersten 7 Versen einen kurzen Bericht über den Herrn und die Nationen. Und im Gegensatz dazu der Herr und sein Volk Israel, das auserwählte Volk aus all den Nationen. Ja, und leider hat dieses Volk auch Götzen angenommen. Und das ist der dritte Teil von Kapitel 41. Das ist schon dieses, da wird dieses Thema, um das es in dem ganzen ersten Abschnitt geht, angesprochen. Der Herr und die nichtigen Götzen. Jetzt dieses, ein Bibelvers aus Jesaja 41, der zeigt Israel, der Knecht des Herrn. Du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schau nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Er nennt also das ganze Volk Israel seinen Knecht. Er hatte sich dieses Volk erwählt, damit sie ihm dienen sollte. Das sehen wir sehr deutlich, wenn er sie aus Ägypten herausholt. Dann sollten sie in die Wüste gehen und dort sollten sie ihm Gottesdienst bringen, sollten ihm opfern. Deswegen sollten sie heraus aus Ägypten. Aber dann diese wunderbaren Zusprüche, fürchte dich nicht. Schau nicht ängstlich umher. Ich sehe gerade jemanden in so einer Situation, dass er, ich kenne das auch, ängstlich umherschauen, weil man Unglück oder Ungemach kommen sieht und dann ein ängstlicher Blick. Es ist manchmal erschreckend, wie Geschwister, das habe ich schon erlebt, das sind meistens zwar etwas mehr die Frauen, weiß nicht warum, die wirklich ängstlich schauen. Man sieht ihnen die Angst an, die sie haben. Ja, sie sind überhaupt nicht frei. Sie haben Angst. Aber Geschwister, manchmal ist es auch so, dass Geschwister Angst haben unter Geschwistern. Angst vor Brüdern. Das gibt es. Manche Brüder verhalten sich auch leider so, dass man fast Angst vor ihnen haben muss. Ja. Das ist ja nicht von ungefähr. Angst. Ich hoffe, dass das hier nicht der Fall ist, dass man Angst hat vor Mitgläubigen. Ja, dann aber wissen wir, dass Israel eben dem Götzendienst verfallen ist, mehr und mehr und mehr, erst das Nordreich, dann später auch das Südreich. Aber wir wissen schon, dass sie schon bei der Flucht aus Ägypten, da hatten sie schon in der Wüste ihre Götzen gehabt. Das war also nicht etwas, was dann erst später eingetreten ist. Sie hatten, das war immer so ein bisschen gewesen. Es nahm bloß zu. Und dann sagt Gott, ja gut, Israel hat als Knecht, als der, der meinen Willen tun soll, der mir dienen soll, versagt. Und dann kommt ein neuer Knecht, der wahre Knecht des Herrn. Das ist natürlich der Herr Jesus, der Auserwählte des Herrn. Das sind die ersten vier Verse von Kapitel 42. Dann kommt der Auftrag für den Auserwählten. Gott triumphiert durch diesen Auserwählten. Israel ist blind in Bezug auf den, den Gott auserwählt hat. So das Thema von Kapitel 42. Dieser bekannte Vers. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Nationen das Recht kundtun. Hier ist jetzt nicht mehr Israel gemeint, das Volk. An dem Volk konnte Gott kein Wohlgefallen haben, weil sie im Götzendienst verfallen waren. Aber an seinem Sohn, an diesem Knecht, da hat er sein ganzes Wohlgefallen gehabt. Wir wissen, dass Gott das mehrmals bezeugt hat, bei der Taufe am Jordan, auf dem Berg der Verklärung. Und dann sehen wir noch etwas, weil dieser Knecht klagen muss, umsonst habe ich mich abgemüht. Eben, er wollte ja das Volk zu Gott zurückführen, aber sie haben nicht gewollt. Und alle seine Mühe, da muss er dann sagen, umsonst, das schreibt Jesaja nicht, habe ich mich abgemüht. Und dann sagt Gott, es ist zu gering, dass du nur sich praktisch dieses Volk zurückführst. Und das finden wir hier auch. Er wird den Nationen das Recht kundtun. Er wird nicht nur für Israel da sein, sondern auch die Nationen, ihnen wird er das Recht kundtun. Das wird hier auch schon angedeutet. Dann in Kapitel 43 finden wir Gottes Vergebung. Die Verheißung der Rückkehr Israels. Israel dann doch als ein Zeuge Gottes. In der Zukunft wird Israel wirklich, wenn sie dann zurückgekehrt sind, endlich zurückgekehrt sind, ganz zu Gott. Dann sprost Neues auf. Und diese unverdiente Gnade werden sie erfahren und annehmen. Gott sagt zu ihnen, aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Ungerechtigkeiten. Ich bin es, der deine Übertretungen tilgt. Um meinetwillen und deiner Sünden will ich nie mehr gedenken. Das muss er zu seinem Volk sagen, du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden. Aber Geschwister, wollen wir dieses Wort mal auf uns runterbrechen? Das können wir auf uns runterbrechen als das Volk Gottes dieser Tage, aber wir können es noch weiter runterbrechen auf uns persönlich. dass wir uns fragen, Herr, habe ich dir auch zu schaffen gemacht mit meinen Sünden? Wer würde sagen können, nein, ich habe Gott nicht zu schaffen gemacht mit meinen Sünden? Und damit meine ich jetzt nicht die Sünden, die wir vor der Bekehrung getan haben. Ich meine vielmehr die, die wir nach unserer Bekehrung getan haben. Haben wir da Gott nicht zu schaffen gemacht? Du hast mich ermüdet mit deinen Ungerechtigkeiten. Dieses Ermüden, einmal bringt das sogar der Herr Jesus zum Ausdruck in Bezug auf die Jünger, wenn er sagt, wie lange soll ich euch ertragen? Da merkt man ja fast eine gewisse Ermüdung. Nicht? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Da ging es nicht um Sünde, da ging es um Unglaube und um Zweifel. Und dann sagt er, wie lange soll ich euch ertragen? Wir wissen natürlich, das ist ein menschlicher Aus. Gott drückt sich hier menschlich aus. Nicht? Gott kennt keine Müdigkeit. Das ist ja klar, er schläft und er schlummert nicht. Das ist eine andere Stelle, ja, die sagt, Gott kann man nicht müde kriegen, das geht nicht. Aber er spricht hier eben so, wie ein Mensch empfinden würde. Ihr habt mich ermüdet mit deinen Ungerechtigkeiten. Aber dann dieses wunderbare Wort, das erste Bestandsaufnahme bezüglich des Volkes, nicht die ersten zwei Zeilen. Aber dann spricht er von sich. Ich bin es, der deine Übertretungen tilgt. Um deinetwillen? Nein, nicht um deinetwillen. Um meinetwillen, sagt Gott. Um meinetwillen tue ich das. Zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Und deiner Sünden will ich nie mehr gedenken. Ja, Gottes Vergebung. Kapitel 44, der Herr ermutigt sein Volk. Drei Abschnitte, das sind immer so die Abschnitte, die ich versucht habe, so mit, ja, Aaron tut das auch, die Verheißung Gottes in den ersten 8 Versen. Die Verspottung des Götzendienstes von Seiten Gottes, die Erlösung. Auch wieder, es sind immer so ganz bekannte Verse. Nicht? In jedem Kapitel haben wir Verse, die kennen wir. Da merken wir, das ist ein Prophet, den wir doch relativ gut kennen. Ja? So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscher. Ich bin der Erste. Und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Gibt es einen Gott außer mir? Und es gibt keinen Felsen. Ich weiß keinen, sagt Gott. Er meint natürlich, außer mir kenne ich keinen. Ich bin der einzige Fels. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Hiob sagt, als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Stell mir das doch wirklich vor, ja? Das ist ja eigenartig, wenn diese Erde aufhört zu existieren, diese Erde, am Ende des tausendjährigen Reiches. Wenn der neue Himmel und neue Erde kommt, dann ist er praktisch der Letzte, der auf dieser, ich denke, das wird so sein, der Letzte, der auf der Erde steht. Ja, so wie, entschuldige den Vergleich, ne, wie ein Kapitän, der als Letzter vom Schiff geht. Ne, wenn alle anderen schon da weg sind, so wird der Herr als der Letzte auf der Erde stehen. Auf dieser Erde. Wo suchen wir Halt? Es gibt keinen Felsen außer ihm. Er kennt keinen anderen und damit gibt es auch keinen anderen. Kapitel 45, immer wieder dieses Thema Errettung. Der Herr verkündet Errettung. Hier lesen wir jetzt von Kores, das Werkzeug Gottes, aus der sie retten wird aus der Gefangenschaft in Babel, die noch gar nicht war, die erst noch kam. Aber vorher hören sie schon, wenn ihr da hinkommt, das wird ein Ende haben. Da wird ein Mann namens Kores sein, den werde ich benutzen, um euch zurückzubringen. Israel wird gerettet durch den Herrn. Jetzt haben wir diesen Ausdruck hier. Mit ewiger Rettung. Ihr werdet nicht beschämt und nicht zu Schanden werden in alle Ewigkeiten. Das ist natürlich jetzt alttestamentliches Ewigkeit, ja, die nicht diesen neutestamentlichen Charakter hat. Ewig ist hier, solange die Erde besteht. Ja. Und wenn der Herr Jesus sein Volk am Anfang des tausendjährigen Reiches von jedem Volk befreit, das gegen Israel war, seien es die Großen, der König des Nordens, der König des äußersten Nordens, seien es die kleinen Völker wie Moab, wie Edom, er wird sie alle, sie werden nie mehr ihre Hand erheben gegen Israel. Wir wissen, ganz am Ende gelingt es Satan noch einmal, die Menschen, nachdem er noch einmal gelöst wird, zu verführen, und sie wollen die heilige Stadt vernichten, aber da kommt schon der Herr. Israel wird nie mehr unter eine Fremdherrschaft geraten. Nie mehr. Wenn sie am Anfang des tausendjährigen Reiches befreit sind von den Feinden, danach werden sie nie mehr unter Fremdherrschaft kommen. Das ist gemeint mit Israel wird gerettet durch den Herrn mit ewiger Rettung. Ich glaube, dass das gemeint ist. Nicht nur gerettet für eine Zeit lang, bis der nächste Feind kommt, sondern mit ewiger Rettung. Solange diese Erde besteht, wird keiner mehr über dieses Volk herrschen, als nur der Herr allein. Dann in den Kapiteln 46 bis 47 haben wir den Fall Babels. Wie gesagt, zu einer Zeit, als eigentlich die Assyrer noch die größte Macht waren, wird hier schon vom Fall Babels gesprochen. Immer wenn es um Babel geht, geht es um Götzendienst. Und nun höre dies, du üppige, gemeint ist Babel, die in Sicherheit wohnt, die in dem Herzen spricht, ich bin es und gar keine sonst. Ich werde nicht als Witwe sitzen und keine Kinderlosigkeit kennen. Dies beides wird über dich kommen in einem Augenblick, an einem Tag. Kinderlosigkeit und Witwenschaft. Sie wird ihrer Kinder beraubt werden, Babels nicht. Und die Frauen werden Witwen sein. Babel wird fallen. Kapitel 48, das letzte Kapitel dieses ersten Abschnittes, wo es um Götzendienst ging und wie Gott sein Volk züchtigen muss, weil sie Götzen gedient haben und dienen werden. Aber ganz zum Schluss finden wir Gottes Liebe zu seinem abtrünnigen Volke. Weil sie eben götzendienerisch waren, ist die Gnade, die Gott ihnen entgegenbringt, und die Erlösung, die aus Gnaden geschieht, alles unverdient. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu tun, was dir nützt, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst, damit sie nicht wieder abtrünnig werden. Will er sie unterweisen. Ja, jetzt kommen mit Kapitel 49 bis 57, den zweiten Teil dieses Abschnitts, den wir heute betrachten. Jetzt kommt vor allem der Messias vor uns. Seine Verwerfung und seine Leiden. Hier tritt der Messias auf, denn er ist es, der die Rettung bringt. In dem ersten Teil schon hatte Gott von Rettung und Erlösung gesprochen, aber noch nicht, es trat noch nicht so klar hervor, Gott würde sie retten, aber das Mittel ist noch nicht so ganz klar geworden, es würde der Messias sein, der diese Rettung zustande bringt. Und das wird jetzt entwickelt. Christus nimmt die Stelle Israels als wahrer Knecht Gottes ein. Das hatten wir schon gesehen. Das war in dem Abschnitt vorher auch schon klar gemacht worden. Eigentlich Israel war der Knecht, aber sie waren dem Götzendienst verfallen und Gott waren damit eigentlich unbrauchbare Knechte geworden, aber Gott hatte einen anderen, seinen Auserwählten, diesen wahren Knecht Gottes. In diesem Abschnitt wird Christus und die Schuld des Volkes ihm gegenüber vorgestellt. Ja, die Schuld wird immer größer, nicht? Es war nicht so, dass dieses Volk Gott verlassen hatte und sich den Götzen zugewandt hatte. Wenn Gott jetzt den Erlöser schickt, den Messias, dann toppen sie, Entschuldigung, den Ausdruck ihrer Ungerechtigkeit. Sie bringen ihren Messias um. In Kapiteln 49 bis 50 wird nun der wahre Knecht des Herrn vorgestellt. Zuerst wird gezeigt, dass dieser von dem Volk verworfene Knecht Gottes, der wahre Knecht Gottes, ein Licht der Nationen wird. Aber dieser verworfene Knecht, der wird auch der sein, der den Bund mit seinem Volk macht. Der soll das Volk zurückbringt. Und dann wird gesprochen in Kapitel 50 von dieser Abhängigkeit dieses wahren Knechtes Gottes. Der Herr hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ganz bekannte Stellen. Wie schön dieser Satz. Ich habe diese Zunge bekommen gleichsam von Gott, sagt der Herr Jesus, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Denk jetzt gerade an eine Szene. Maria am Grab Jesu. Sie war in das Grab hineingegangen, der Engel hatte mit ihr gesprochen. Sie ging wieder aus dem Grab raus, sie sah den Herrn Jesus, aber ihre Augen waren noch gehalten, sodass sie ihn nicht erkannte. Vielleicht waren es auch die Tränen, dass sie so undeutlich sah, dass sie ihn nicht erkennen konnte. Und dann in der Meinung, er sei der Gärtner, sagt sie, wenn du ihn weggetragen hast, dann sag mir wohin, dann hole ich ihn. Dann sagt der Herr ein Wort: Maria. Dann ist alles klar. Dann ist alles gesagt. Er sagt dir noch mehr nachher, das weiß ich. Aber da war ihre ganze Trauer durch dieses, dass er ihren Namen nannte, war schon weg, verflogen. Maria. Ja, so kann er mit einem Wort einen Müden aufrichten. Und ich hoffe, dass wir das alle vielleicht schon mal erlebt haben, dass der Herr durch ein Wort uns aufgerichtet hat. Dann haben wir hier natürlich Dinge, da spricht er zu Gott und sagt, er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr. Wie oft bin ich in den Tag hineingestiefelt, sag ich mal, ohne dass ich mir hab das Ohr wecken lassen. Ich meine, geht schon, ne? Weiß nicht, wie oft du das getan hast, dass du in den Tag hineingegangen bist, ich meine jetzt als Gläubiger, ne? Ohne vorher in der Stille mit dem Herrn gewesen zu sein. Wir sollten sicher, wenn das bei der Herr sich jeden Morgen das Ohr öffnen ließ, wie viel nötiger haben wir das? Nun, das, was Gott ihm zu sagen hatte, seinem Sohn, diesem wahren Knecht, das war nicht immer angenehm, nicht? Er sollte ja leiden, er sollte das Opfer stellen. Darum sagt er, der Herr hat mir das Ohr geöffnet und was ich dann gehört habe, da bin ich nicht widerspenstig gewesen. Dann in Kapitel 51 und bis 52 Mitte haben wir die Erweckung des Überrestes. Er wird ermuntert, seine Errettung wird angekündigt, er wird getröstet. Jerusalem soll befreit werden, die Zukunft ist, der Herr ist in Zion. Das geht hinaus, die beiden letzten Verse dort, dieses Abschnittes, ist verschieden, ob gemeint ist. Wir können das mal anwenden natürlich, wir wissen, dass nicht alle damals zurückgekehrt sind aus der babylonischen Gefangenschaft, dass das ja drei Schübe waren. Und vielleicht waren jetzt schon welche in Zion, die hatten den Altar schon aufgebaut, aber da waren noch andere. Geht hinaus. Dann kam Esra, nicht? Er kam nicht alleine, kam einige noch mit ihm. Der letzte war dann Nehemia. Aber wir können es auch in die Zukunft hinein sagen. Geht hinaus. Ach ja, wir wissen, dass wenn der Herr Jesus kommt, dann wird er zuerst den Antichristen und das Haupt über das Römische Reich besiegen. Das tut er gleichsam vom Himmel her. Da setzt er, meine ich, noch kein, bei Armageddon noch keinen Fuß auf die Erde. Er kommt vom Himmel her, aber mir scheint, dass dieses Schwert aus seinem Munde kommt, wie so bei Star Wars, nicht? Vom Himmel her. Er setzt dann den Fuß, wo er wirklich die Erde betritt, ist, wenn er auf den Ölberg kommt. Das ist, wenn der König des Nordens aus Ägypten hochzieht, um Jerusalem zum zweiten Mal sich zu unterwerfen. Da setzt der Herr seinen Fuß auf den Berg Zion oder erstmal auf den Ölberg und befreit dann die Stadt von diesem anrückenden Feind. Aber dann werden noch viele Juden und nicht unbedingt Juden, aber solche aus den 10 Stämmen überall auf der Welt sein. Ne? Und dann wird ihnen auch dieser Ruf kommen, geht hinaus, kommt! Denn der Herr ist in Zion. Erwache, erwache, steh auf, Jerusalem, die du aus der Hand des Herrn den Becher seines Grimmes getrunken hast. Den Kelchbecher des Taumels hast du getrunken, hast ihn ausgeschlürft. Jesaja 51, 17. Ja, das ist die Zeit der Drangsal. In der Zukunft noch. Dann ein Vers aus Kapitel 52. Wache auf, kleide dich, Zion, in deine Macht. Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn fortan wird kein Unbeschnittener und kein Unreiner in dich eintreten. So was Ähnliches finden wir ja auch beim himmlischen Jerusalem, nicht? Da wird kein Unreiner eintreten. Hier ist es das irdische Jerusalem. Kein Unreiner wird diese Stadt mehr betreten, wenn der Herr Jesus darin wohnt. Ja, dann Kapitel 52, 13, also gegen Ende, das ganze Kapitel 53, das kennen wir gut. Der Herr Jesus, der Träger der Sünden. Diese Verse, die wir alle wohl auswendig kennen, die oft auch am Sonntagmorgen, wenn wir das Brot brechen und uns an seine Leiden und an seinen Tod erinnern, gelesen worden. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir können diese Verse natürlich, wieder sage ich einmal, runterbrechen auf uns ganz persönlich. Ich kann sagen, ich fange mal in der Mitte an. Doch um meiner Übertretungen willen war er verwundet. Um meiner Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu meinem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Jeder hier im Raum, der Vergebung seiner Sünden hat, kann das sagen. Kann das so ganz auf sich beziehen. Und ich hoffe, dass du das schon getan hast, jeder hier. Aber jetzt wollen wir mal den ursprünglichen Sinn dieser Stelle nehmen. Wenn wir vorstellen, dass der Überrest Israels das einmal aussprechen wird. Das werden sie wirklich von Herzen sagen. Das werden sie dann erkannt haben. Ich meine, die messianischen Juden, die wir so nennen, nicht? Das sind solche, die an den Herrn Jesus als ihren Messias glauben, die verstehen diese Verse natürlich auch jetzt schon. Aber dann, wie gesagt, dann wird es der Überrest Israels, er wird es dann auch verstehen. Dann werden sie sagen, er hat unsere Leiden getragen. Wenn sie den anschauen, den sie durchstochen haben, ne? Dann werden sie sehen, er hat unsere Leiden getragen. Unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Ja, wir hielten ihn bis kurz vorher vielleicht noch. Nicht der Jude, der nicht an den Herrn Jesus glaubt, er hält ihn den Herrn Jesus von Gott, das hält er dafür, von Gott geschlagen. Als Gotteslästerer, nicht? Musste er ja sterben und niedergebeugt. Aber dann wird der Überrest sagen, unsere Übertretungen willen war er verwundet. Und wenn sie dann in den Frieden eingehen, dann sagen, ja, und die Strafe, dass dieser Frieden überhaupt jetzt kommen kann, die lag auf ihm. Und was wird das für den Herrn Jesus sein, dass, wenn dieser Überrest so sprechen wird, was wird das für ihn sein, wenn sie das erkennen und so sprechen werden? Ja, in Kapitel 54, nachdem der Herr Jesus als der Sündenträger vorgestellt worden ist, dann finden wir die Auswirkungen dieses Sündentragens. Das ist die Wiederherstellung Israels und Friede und Gerechtigkeit. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Güte wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir wissen, dass das Volk Israel noch durch ganz, ganz schwere Drangsal gehen muss, vor allem in den letzten 3,5 Jahren der letzten Danielswoche. Aber dann sagt Gott, ruft Gott ihnen das zu. Aber nicht nur das Werk des Herrn Jesus ist nicht nur die Grundlage des Friedens für Israel, sondern dieses Werk ist die Grundlage, dass Gott allen Menschen Gnade zuwenden kann. Und das finden wir in Kapitel 55. He, ihr Durstigen alle, kommt zu den Wassern, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft ein und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Wir wissen, dass diese Gedanken dann am Ende der Offenbarung nochmal aufgegriffen werden. Ich denke an diese Verse. Eines der letzten Verse der Bibel, Offenbarung 22, Vers 17b. Und wen dürstet, der komme, wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ja, hier, diese Botschaft, hey, ihr Durstigen alle, wendet sich nicht an Israel nur, sie wendet sich an alle Menschen, auch heute noch. Diese Gnade, jetzt geht es wieder zurück auf Israel, gilt solchen, die Gott einst verworfen hat, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und das erwählen, woran ich gefallen habe, und meinen Bund festhalten, ihn will ich in meinem Haus und in meinen Mauern, Entschuldigung, nein, das ist nicht Israel, Gnade für Verworfene, die eigentlich ja keinen Zugang haben. Ihnen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz geben und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Verschnittene, die sollten eigentlich durften nicht ins Haus Gottes kommen damals, ne? Ein Verschnittener, ein Beschnittener, durfte nicht. Aber hier sagt Gott, wenn sie auch solche sein mögen, die verschnitten sind. Das heißt, kastriert mich, meint das ja. Meint nicht die Beschneidung, die verschnitten sind, nicht beschnitten, sondern verschnitten. Das meint Eunuchen. Ne? Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und das erwählen, woran ich wohlgefallen habe und meinen Bund festhalten, ihnen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz geben und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgerottet werden soll. So ein bisschen ein Vorbild, denke ich immer, oder wo sowas deutlich wird, ein wenig schon ist bei Mephibosheth, nicht? Er war kein Verschnittener, aber wir wissen, er war ein gelähmter Mann, weil er bei der Flucht, als die Amme mit ihm floh, hingefallen ist und sich so wahrscheinlich am Rückgrat verletzt hat, dass er gelähmt war von jenem Moment an. Aber er durfte am Tische Davids sein. Und wurde gehalten wie ein Sohn Davids. Wie groß ist die Gnade Gottes. Noch einmal, der Verschnitte im Alten Testament hatte der keinen Zugang zum Haus Gottes. Aber in der Zukunft geht es nicht um äußere Dinge, wie verschnitten sein oder nicht verschnitten sein. Es geht um innere Wirklichkeit. Und wenn da solche sind, die an Gottes Geboten festhalten, was sie auch äußerlich sein mögen. Geschwister, das ist auch ganz wichtig bei uns, dass wir nicht so sehr auf das Äußere achten. Ich sage nicht, dass das ganz unwichtig ist. Aber wenn du bei der Frage der Gemeinschaft am Tisch des Herrn nur Äußerlichkeiten noch eine Rolle spielen und nicht das wirklich Innere, das sucht Gott. Darauf achtet er, auch in der Zukunft. Dann in Kapitel 57. Das ist immer ganz interessant, nicht? Wenn man so den Jesaja liest, dann ist eben ein langes Buch und dann plötzlich kommt wieder was, denkt man, das war doch schon. Jetzt geht es nochmal zurück. Wird Israel nochmal ihr Zustand vor Augen geführt, nachdem ihnen so viel Gnade schon verkündet worden ist. Ja, selbst in der Endzeit werden sie wieder Götzendienst betreiben. Wir wissen, dass zur Zeit, als der Herr Jesus da war, nach der babylonischen Gefangenschaft, lesen wir eigentlich nichts mehr von Götzendienst. Ja. Interessanterweise war es aber, dass als der Herr Jesus da war, wie viele Besessene gab es in Israel. Und dann treibt er aus und dann kommt der, irrt umher in dürren Örtern und kehrt mit 7 Dämonen zurück. Und so wird das in der Endzeit sein. Auch der Götzendienst wird wieder in Israel blühen. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Da haben wir es wieder, nicht? Der Heilige. Ein Kennzeichen dieses prophetischen Buches. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Der Herr wohnt bei denen, deren Herz zerschlagen ist. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind solche, wie im Buch Malachi, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist hier. Wir haben den Tisch des Herrn. Wir sind zum Namen des Herrn versammelt. Das ist genau das Gegenteil, meine ich, an innerer Herzenshaltung von jemandem, der zerschlagen ist. Das ist ein Spruch der Selbstüberzeugung. Oh, lasst uns gebeugt sein, lasst uns lieber zerschlagen sein. Nicht überheblich. Aber hier dieser Vers, dort ist er bei denen, die zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. So, jetzt sind wir halb, habe ich ja Eva geschafft. Und danach wollen wir dann noch sehen, ja, die Zusammenfassung der Wege Gottes und die Herrlichkeit des Reiches, das der Herr aufrichten wird.